Kennt ihr das? Man möchte gerne wissen, was der andere von einem will. Was willst du mir damit sagen? Was meinst du damit? Und das sind ja nicht nur fremde Menschen, wo man manchmal große Fragezeichen hat. Oft sind es ja auch die Menschen, die einem so vertraut sind, die man schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennt und man weiß immer noch nicht, was die wirklich von mir wollen, was die von euch wollen. Es sind die Menschen, die einem am nächsten stehen, wo man immer noch grübelt, was will die mir damit sagen, die Person. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, auf Gott bezogen, ist das ähnlich. Wir kennen Gott doch schon irgendwie so lange. Wir kennen so viel von ihm aus der Bibel und wir wissen aus den Predigten so viel. Aber manchmal stellen wir uns die Frage, was will denn Gott eigentlich von mir? Was soll ich denn tun? Was soll ich lassen? Und viele Fragen drehen sich immer wieder darum, Herr, was soll ich tun? Wo soll ich hingehen? Was soll ich vielleicht auch lassen? Wo willst du mich bewegen? Wir versuchen, auf ihn zu hören und sagen, ich verhöre ihn einfach irgendwie nicht so richtig. Ist manchmal gar nicht so einfach. Was will Gott denn von mir? Was will er von dir? Was habt ihr für eine Idee? Wenn wir mal ein Mikro kriegen, dann könnt ihr mal eure Ideen sagen, was Gott von euch eigentlich möchte. Bis das Mikro bei euch ist, habt ihr noch ein paar Sekunden zum Nachdenken. Wisst ihr, was Gott von euch erwartet?
Lobpreis.
Lobpreis.
Dass wir ihn anbeten und ihn als unseren Herrn und König anerkennen. Mhm.
Okay.
Treue.
Treue, ja. Noch mehr. Steffi hat auch eine Idee, Theo.
Dass wir weiter von ihm erzählen.
Dass wir weiter erzählen von ihm.
Gott möchte nicht nur eine Nebenrolle in meinem Leben spielen, sondern er möchte Regisseur sein.
Ja. Lona hat noch eine Idee.
Er möchte eine Beziehung mit uns haben.
Eine Beziehung, wunderbar. Helgott, auch noch eine Idee.
Er möchte, dass wir in Liebe zu ihm und zu unseren Mitmenschen leben, unser Leben führen. Mhm.
Rüdiger?
Gott möchte uns alle haben.
Er möchte uns ganz. Ja? Marjorie.
Gott möchte, dass wir unser Leben ihm geben und dass wir ihm ganz vertrauen an alles, was wir machen und fragen von ihm, dass wir nie zweifeln an, was er für uns geplant hat. Mhm.
Ja, vielen Dank euch. Wenn man die Menschen fragt, teilweise innen, aber auch außerhalb der Gemeinde, was will Gott eigentlich von ihnen? Da kommen oft ganz unterschiedliche Antworten auch. Zum Beispiel, Gott will, dass ich gut bin. Dass ich keine großen Fehler mache. Dass ich genug glaube. Auch, dass ich religiös bin. Gott ist häufig in den Augen der Menschen einer, der wirklich harte Forderungen hat. Dass man irgendwie perfekt sein soll. Dass man ein gutes Leben führt und aufrecht ist und Gutes tut und vielleicht auch viel spendet. Vielleicht ist der ein oder andere Ansatz bei euch auch dabei. Und vielleicht trägt auch der ein oder andere von euch in seinem Herzen diese große Angst, vielleicht genüge ich Gott nicht. vielleicht genüge ich ihm nicht. Und dann ist auch gerade im Hinblick auf das Alte Testament die Frage, was will Gott denn, wo das Gesetz so groß gemacht wird? Was will Gott? Was will er von Menschen, die gesetzlich sind, und was will er von Menschen, die unter der Gnade stehen? Das sind gute Fragen, und ich habe mal gelernt, dass es auch Evangelium gibt im Alten Testament. Und jetzt kommen die ganz Fitten, die können mir mal beantworten, wo das, was Gott von uns erwartet im Alten Testament, in einem Vers zusammengefasst ist. Wer hat eine Idee? Super! Genau das! Und wahrscheinlich hast du den Vers auswendig gelernt.
Ich habe ihn in Englisch.
Okay. Genau, und wir werden den gleich auch nochmal in Deutsch hier haben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jetzt kann man das natürlich unterschiedlich lesen als Forderung, wie da steht, was der Herr von dir fordert. Dann ist man wieder in so einem Leistungskatalog. Aber ihr habt vorher schon ganz viele tolle Punkte gesammelt, wo genau das Gegenteil auch zum Ausdruck kommt. Und da ist es dir gesagt, Mensch, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, wie oft muss ich es denn noch wiederholen? Hast du es immer noch nicht verstanden? Mensch, es ist dir gesagt. Du weißt doch schon alles. Und trotzdem muss ich es immer wiederholen. Zum 100.000. Mal. Kennt ihr, ne? Gott, lach ruhig. Hier kann man lesen, Gott hat Forderungen, knallhart. Du musst das Wort halten, du musst das Gesetz halten. Du musst Liebe üben und du musst auch ganz demütig sein. Und manche Diakonissen haben das falsch verstanden, also diese evangelischen Nonnen mit der Tracht. Die haben das so interpretiert, dass Demut heißt unter der Grasnarbe, sich allen unterordnen. Nicht nur Gott und Jesus, sondern jedem Menschen, egal, und dass andere auch drüber trampeln dürfen. Aber dienen hat eine ganz andere Bedeutung. Das Wort Diakonie hat eine ganz andere Bedeutung. Da heißt es nämlich, am Tisch dienen, dazu beitragen, dass andere Menschen Gott begegnen können. Nicht, du bist nichts wert. Demut ist hier nicht ein Brechen von Stolz an der Stelle, sondern es geht darum, das Wort, da wo Gott sich uns offenbart, zu verstehen. Das ist was ganz anderes. Ich könnte auch sagen, was sich Gott wirklich von ganzem Herzen wünscht. Und Micha 6, du hast jetzt nur den 8. Vers wahrscheinlich auswendig gelernt und nicht die anderen Verse drumherum, aber in Micha 6 geht es um den richtigen Gottesdienst. Und das war eine Zeit, wo Gott, ich sage jetzt mal, ein bisschen Brechreiz gekriegt hat, wie Gottesdienst gefeiert wurde. Da ging es um Opfer. Da wurde diskutiert, ob man seinen erstgeborenen Sohn opfern muss für seine eigenen Sünden. Solche Diskussionen wurden geführt. Soll ich jetzt hier Opfertiere bringen? Es ging nur um ein rituelles Abarbeiten. Aber Gott geht es um Beziehung. Ihm geht es um eine echte Herzenshaltung. Er will uns ganz. Er will unser Herz ganz. Nicht nur irgendeine Form, nicht nur etwas, was man ableistet. Es ist kein kalter Leistungskatalog, der hier aufgeführt wird. Es ist keine religiöse Checkliste, die man durchgehen kann. Bin ich jeden Sonntag im Gottesdienst gewesen? Bin ich zu allen nett gewesen? Habe ich niemanden verletzt? Es geht nicht um eine Checkliste in dem Sinne, habe ich alles perfekt gemacht, sondern es geht um echte Beziehungen, die sich Gott wünscht. Und ein Gottesdienst in den Augen Gottes ist einfach gelebte Beziehung, ist Kommunikation mit ihm durch Gebet, durch Hören, durch Reden. Gottesdienst ist etwas anderes als ein Ableisten. So wie die BUler immer dann kommen und kann ich hier meine Unterschrift noch kriegen. Ich habe das alles abgeleistet. Ich bin da gewesen, habe das gemacht. Nein, darum geht es nicht. Es geht um eine tiefe Liebesbeziehung. Und wenn wir das noch nicht verstanden haben, dann sind wir noch religiös. Dann versuchen wir noch irgendwie Gott zufriedenzustellen, ihn zu besänftigen oder ähnliches. Aber Gott ist nicht dieser distanzierte Kontrolleur, der sie unsere Listen vorlegen lässt, wo wir alles abgehakt haben. So ist Gott nicht. Gott ist ein suchender Gott. Er sucht dich und er hat auch sein Volk immer wieder gesucht. Wie viele Propheten hat er losgeschickt, um sein Volk nach Hause zu rufen? Die großen und die kleinen Propheten. Micha ist einer von den kleinen. Aber er hat es verstanden, was Gott wirklich will. Gott ist ein Gott, der jedem Menschen nachgeht, der sich sehnt nach deinem Herzen. Adam und Eva haben ganz am Anfang schon abgelehnt, dass Gott ihr Gott ist. Und das ist Demut, dass ich akzeptiere, dass Gott über mir steht. In dem Psalm heißt es, Gott hat uns Menschen nur ein bisschen niedriger gemacht, als er selber ist. Mit so viel Würde ausgestattet. Und Adam und Eva haben schon damit angefangen, dass sie durch die Sünde sich so erniedrigt haben. Sie wurden durch die Sünde erniedrigt, obwohl Gott ihnen eine ganz besondere Stellung gegeben hatte. Und die ganze Geschichte, der rote Faden, der Heilsplan im Alten Testament ist Evangelium, weil Gott ruft die Menschen immer wieder zurück und ermöglicht ihnen, dass sie Gnade finden bei ihm, dass sie ihnen vergeben wird. Dafür müssen keine Kinder und keine Rinder geschlachtet werden. Dass Tiere getötet wurden im Tempeldienst, war eine Hilfskonstruktion. Aber Gott wusste ganz genau, dass es eben nur den einen Weg zum Heil gibt. Schon am Anfang, als die Sünde in die Welt kam, kam Gott in den Garten Eden. Und was hat er gesagt? Er hat gerufen, Adam, wo bist du? Wo bist du? Nicht, weil Gott nicht den Ort von ihm kannte, sondern weil Gott Adam gesucht hat. Das ist sein Herz, der suchende Gott. Und der Prophet Micha lebte in dieser Zeit von religiöser Aktivität. Die Menschen haben Opfer dargebracht und sie gingen zum Tempel. Und ganz ehrlich, denen hat keiner was vorgemacht, was Religiosität anging. Sie haben versucht, das irgendwie so perfekt wie möglich abzuarbeiten. Und dann kommt die Frage in Micha 6, womit soll ich vor den Herrn treten? Soll ich mehr Opfer bringen? Mehr Leistung? Mehr Religion? Mehr, dass ich mir den Himmel verdiene? Es geht nicht um eine religiöse Leistung, sondern Gott sagt, ich wünsche mir die Beziehung zu dir. Im hebräischen Urtext ist auch spannend, da heißt es Recht tun, Rechtes tun. Das, was dem gerechten Gott passt, was für ihn passt. Recht tun, nicht Unrecht. Wenn wir etwas von der Wesensart Gottes verstehen, dann können wir Recht tun, aber nicht als Leistungskatalog, nicht ich muss, sondern es ist immer der Beziehungsaspekt, der davor steht. Und es geht darum, Güte und Liebe zu leben. Wiederum nicht als Leistung, sondern dass wir die Liebe, von der wir überströmt werden, die Liebe Gottes, dass wir das einfach durch uns fließen lassen, Das geht nicht auf unsere Substanz, sondern wir dürfen weitergeben, was wir empfangen. Und wenn Gott gütig ist, warum sollten wir nicht gütig sein? Wenn Gott Liebe ist, warum sollten wir nicht lieben können? Erst wenn wir das zulassen, können wir es weiterleiten. Und das heißt im Hebräischen, demütig gehen mit deinem Gott. Finde ich auch total klasse. Das heißt, ich gehe auf dem Weg des Lebens mit ihm, indem ich akzeptiere, dass er der Herr meines Lebens ist. Es geht um die Herrschaftsfrage bei der Frage um die Demut. Gott, der ein Beziehungsgott ist, spricht auch eine Beziehungssprache. Er spricht hier von einem gemeinsamen Weg, den er mit uns gehen möchte. Wenn wir uns mal den Henoch anschauen, in 1. Mose 5, Vers 24, da heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Oder auch Noah, 1. Mose 6, Vers 9, Noah wandelte mit Gott. Wäre das nicht toll, wenn du das auch so sagen kannst, ich wandle mit Gott, und das andere von dir sagen, du kannst jetzt deinen Namen einsetzen, wandelt mit Gott. Andreas wandelt mit Gott, Steffi wandelt mit Gott, setz deinen Namen da rein. Ein Abraham und ein Mose wurden Freunde Gottes genannt. Möchtest du ein Freund Gottes sein? Möchtest du mit ihm auf deinem ganzen Lebensweg gehen? Und Gott sucht nicht dich, weil du perfekt bist, weil du den besten Gottesdienst hältst, die tollste Predigt, die beste Musik, die beste Moderation, Technik perfekt. Darum geht es Gott nicht. Wenn Gott zu unseren Herzen sprechen möchte, dann kann er das auch tun, selbst wenn es keine Musik gibt und keine Moderation. Wir brauchen nicht im Kopf haben, wir müssen perfekt sein, sondern das, was wir in Liebe einbringen, das wird Segen bringen. Wenn ich die Moderation mit Liebe tue, wenn ich die Musik mit Liebe tue und die Technik und den Kaffee hinterher kochen und den Begrüßungsdienst, das Beten vorher, alle Dienste rund um den Gottesdienst, wenn ich das mit Liebe tue und einbringe, dann wird Segen darauf liegen. Gottes Wort halten, was bedeutet das? Recht üben oder Gottes Wort halten bedeutet eben mehr als eine Moral. Es bedeutet Gottes Wesen ernst nehmen. Weil er sich in seinem Wort uns offenbart. Gott selbst ist gerecht. Und wenn Gott redet, dann nicht um uns klein zu machen, sondern um uns Leben zu schenken. Sein Wort ist dabei Orientierung. Durch das Lesen des Wortes Gottes können wir die Wesensart Gottes mehr und mehr erfassen. Und Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir genau so werden, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist in einer guten Beziehung, in einer Familie, in einer Ehe ja genauso. Manche sagen ja auch, dass Hund und Herrchen sich mit den Jahren immer ähnlicher sehen. Wäre es nicht toll, wenn die Menschen von uns sagen, ganz der Papa? Sollte ich jetzt nicht sagen am Muttertag, oder? Ganz die Mama. Ja, Wesen Gottes wirklich zu den eigenen Wesenszügen werden lassen. Das ist das, was wir können. Gott möchte uns dieses Leben schenken. Sein Wort ist dabei Orientierung. Und das ist zugegebenerweise gar nicht so einfach in einer Zeit, in der viele Stimmen um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Wenn wir alleine die sozialen Medien nehmen, die Ideologien, die politischen Meinungen, aber auch der Anspruch der menschlichen Selbstverwirklichung, da sind hohe Leistungserwartungen, auch die dahinter stehen. Aber Gottes Wort bleibt die Wahrheit, unabhängig von dem Zeitgeist. Und Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist das Ursache-Wirkungsprinzip, was uns immer wieder begegnet in der Bibel. Wenn du mich liebst, dann wirst du meine Gebote halten. Das lesen wir in Johannes. Das heißt nicht, wenn ihr Angst habt, sondern wenn ihr mich liebt. Es geht nicht darum, dass wir versuchen, Gott irgendwie zufriedenzustellen aus Angst, sondern wir werden etwas aus Liebe tun. Weil wenn die Liebe uns treibt, dann sind wir Gottes Kinder. Und dann werden wir gute Dinge tun. Dann werden wir versuchen, Gerechtigkeit zu leben. Dann werden wir für ihn unsere ganze Zeit, unsere Kraft, unser Leben einsetzen. Und gehorsam sein bedeutet eben, dass es dann eine Frucht dieser Beziehung ist. Es ist wichtig, dass wir wegkommen von einem Leistungskatalog. Und Liebe ist die Voraussetzung für diese Beziehung. Das Evangelium lautet nicht, gehorche, damit Gott dich liebt. Manche haben es vielleicht in ihrer Erziehung so erlebt. Du musst gehorsam sein. Bis dahin, dass der eigene Wille gebrochen wurde. Aber darum geht es nicht. Gott ist anders. Gott ist nicht so, wie vielleicht unser Vater im Negativen gewesen ist oder unsere Mutter, sondern Gott ist so, wie ein guter Vater sein sollte. Ich betone das immer wieder. Weil wenn wir von Gott als dem Vater sprechen und jemand hat ein gestörtes Verhältnis zu seinen Eltern und seinem Vater insbesondere, dann wird man auch kein positives Gottesbild haben. Gott liebt dich. Und er wirbt um dich. Und du darfst ihm folgen. Das hebräische Wort, wenn wir über Liebe üben sprechen, bedeutet Güte, Treue, Liebe. Und der dritte Aspekt ist die erbarmende Bundestreue. Das heißt, Gott hat aus Liebe und Gnade einen Bund mit uns geschlossen, immer wieder, weil er weiß, wie schwer wir das als Menschen haben, ihm gehorsam zu sein. Es ist irgendwie in uns Menschen drin, dass wir rebellieren und dass wir Gottes Herrschaft immer mal wieder ablehnen und dass die Sünde uns wichtiger wird. Echte Liebe zeigt sich aber auch ganz praktisch und die Christen in der frühen Gemeinde haben sich deshalb auch um die Armen gekümmert, um die Witwen gekümmert, die Kranken und die ausgesetzten Kinder. Das war ihnen wichtig. Und Liebe üben, auch für uns als Gemeinde, heißt eben auch in einer Epidemie nicht wegzulaufen, sich zu isolieren. Zu allen Zeiten haben Christen den Weg gewagt zu den kranken Menschen, zu den ausgestoßenen Menschen und sie sind geblieben bei denen, die ihre Hilfe brauchten. Und sie haben sie gepflegt, selbst auf die Gefahr hin, dass sie sich anstecken. Einfach weil sie diese Liebe verstanden haben, dass sie zuerst geliebt wurden und dass Gott sich wünscht, dass wir diese Liebe auch leben und praktizieren. Ich hatte es schon gesagt, Demut heißt nicht Selbsthass, sondern Demut heißt, ich erkenne an, dass Gott mein Gott ist und dass ich nicht mehr länger auf dem Thron meines Lebens sitze, mein Ego, sondern dass ich bereit bin, alles in meinem Leben ihm und zu unterstellen. Sind wir nicht manchmal wie Adam und Eva, die selbst bestimmen wollen und sagen und definieren wollen, was denn gut und böse ist? Da sind wir Spezialisten drin. Das, was wir tun, ist immer gut. Wenn wir schneller fahren, wenn wir die Steuer betrügen, geht doch, oder? Aber andere dürfen das nicht. Man ist doch so selbstgerecht, so schnell. Das steckt ganz tief in uns Menschen drin. Micha 6, Vers 8 ruft uns zurück in die Anerkennung von Gottes Führung und seiner Herrschaft in deinem Leben, in meinem Leben. Demut heißt Gott vertrauen, heißt auch sich korrigieren zu lassen und hörbereit zu bleiben und bei allem Gottes Stimme über die eigene zu stellen. Immer weniger ich und immer mehr er. Das ist Demut. Richtig verstanden im Sinne der Bibel und auch im Sinne Gottes. Demut sagt, Herr, dein Wille geschehe. Und Jesus selbst hat das gesagt, seinem Vater im Himmel gegenüber. Dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du bist wichtiger als ich. Die Botschaft ist wichtiger als der Prediger. Deswegen ist es wichtig, auf Gott zu schauen und ihn anzuerkennen. Wenn Jesus das im Garten Gethsemane sagen konnte, dann dürfen wir das auch tun. Der Sohn Gottes lebte selbst Demut vor dem Vater. Mach es ihm nach. Leistungsreligion oder Evangelium? In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns ja auch in dieser Predigt. Es ist wichtig, dass wir Micha 6, Vers 8 eben nicht mit diesem deutschen Wort fordern, kaputt machen. Dieser Vers ist eingebettet in diese Liebes-, in die Sehnsucht, die Beziehungs- und Liebessehnsucht Gottes zu seinem Volk. Und genau das wurde angeprangert, dass du nicht echt warst, Volk Israel. Und wenn du nicht echt bist, aus welchem Grund auch immer, dann wünscht sich Gott, dass seine Liebe dich erreicht und verändert und du bereit bist, selbst wenn du in der Liebe, in der Gerechtigkeit und in der Demut versagst, dich korrigieren zu lassen und umzukehren, in die Beziehung zu ihm zurückzukommen. Jesus lebte im Grunde, Micha 6, Vers 8, vollkommen. Er war vollkommen gerecht, er war vollkommen liebevoll, er war vollkommen demütig. Und die Folge war für ihn, dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Darum beginnt christliches Leben nicht mit einer Leistung, sondern mit seiner Gnade. Und das zieht sich schon durch das ganze Alte Testament. Und das heißt nicht, du arbeitest dich hoch in der Gemeindehierarchie, vom Blumengießen bis zur geistlichen Gemeindeleitung, sondern es kommt darauf an, egal wo du gerade stehst, im Glauben, dass du dich bedingungslos von Gott lieben und verändern lässt. Und die Reihenfolge ist dabei entscheidend. Erst geliebt werden und dann kann ich geben. Erst begnadigt werden und dann kann ich geben. Nicht aus meiner Substanz. Wenn ich aus meiner Substanz heraus gebe, dann versuche ich es anderen recht zu machen oder auch Gott recht zu machen. Das schaffe ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Und letztendlich sagt das Alte und das Neue Testament dasselbe. Im Alten Testament heißt es, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. So lesen wir das in Hosea, auch einer der kleinen Propheten. Oder in 1. Samuel steht, Gehorchen ist besser als Opfer. In diese prophetischen Worte reiht sich das Ganze ein. Und im Neuen Testament heißt es auch in Johannes, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da wird deutlich, dass Gott wirklich Beziehung sich wünscht. Der Glaube ist durch die Liebe tätig, so sagt uns das der Galaterbrief. Was der Herr von euch verlangt, heißt es in Matthäus, erinnert euch an, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Was der Herr verlangt, ich glaube, an dieser Stelle passt wirklich dieses, was ist seine Sehnsucht? Was wünscht er sich unendlich? Anders kann ich das aus dem Beziehungsaspekt Gottes gar nicht verstehen. Ja, manche brauchen das vielleicht, dass sie hören, du musst das tun, aber das Muss ist so lieblos. Und Gott ist Liebe, das sagt uns die Bibel, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Immer wieder haben Menschen trotz aller persönlicher und menschlicher Schwäche diese Prinzipien gelebt. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Und das heißt nicht, dass ich die uneingeschränkt unterstütze in allem, was sie gesagt oder getan haben. Aber ein William Wilberforce hat zum Beispiel aus christlicher Überzeugung gegen den Sklavenhandel gekämpft. Und er war ja dann auch erfolgreich. Florence Nightingale verstand Krankenpflege als Dienst Gottes. Gottesdienst in der Praxis. Diakonie ist die Verbindung von Wort und Tat. Dazu sind wir auch aufgerufen. Ein Martin Luther King Jr. verband Gerechtigkeit mit christlicher Liebe. Und auch ein Desmond Tutu als Bischof in Südafrika setzte sich für Versöhnung und Gerechtigkeit ein. Die Mittel und die Worte, die er formuliert hat, wären nicht meine. Und ich glaube auch nicht, dass sie richtig waren an manchen Stellen. Aber trotzdem hat er das Gute gewollt und sich für Versöhnung und Gerechtigkeit eingesetzt. Aber sind wir nicht alle fehlerhaft? Sind wir nicht alle Menschen, die Gnade wirklich brauchen und abhängig davon sind, dass uns Gottes Güte trifft? Viele Missionswerke, Diakonissenhäuser und auch Stadtmissionen weltweit sind entstanden aus diesem Grundverständnis von Micha 6, Vers 8 und durch ein durch die Liebe Gottes veränderndes Herz. Letztendlich geht es darum, das Doppelgebot der Liebe zu praktizieren, Gott zu lieben von ganzem Herzen, unseren Nächsten wie uns selbst, dass wir im Sinne Gottes gerecht handeln, also offen vor Gott stehen mit unseren Entscheidungen und mit unserem Leben und in seinem Sinne Entscheidungen auch treffen und dass wir letzten Endes mit ihm gehen. Mission heute heißt auch nicht mehr, den Menschen zu sagen, was sie tun müssen, sondern Mission beginnt eben nicht mit Druck, sondern mit Liebe. Wenn wir Menschen erreichen wollen heute, dann brauchen wir Liebe, Gottes Liebe, die die Menschen erreicht. Und das kannst du jetzt schon tun. Du musst nicht erst richtig werden, du musst nicht erst perfekt werden, sondern fange einfach an und lerne Jesus kennen, immer mehr seine Wesensart zu verinnerlichen. Und die Menschen sollen in uns etwas von Gottes Wesen erkennen können. Erkennt man an eurem Leben Geduld, Barmherzigkeit, Wahrheit und Liebe? Gerade im Umgang mit Ungläubigen oder noch nicht glaubenden Familienmitgliedern, mit Kollegen, mit Freunden, Mitstudierende oder auch Nachbarn. Wie schnell kommen wir an unsere Grenzen? Weil die kennen uns. Und die gucken uns ganz genau auf die Finger. Aber wenn wir sagen, wir leben selber aus der Gnade, dann muss man auch nicht perfekt sein. Braucht man nicht. Das ist das Schöne. Wir können auch niemanden in das Reich Gottes hineindrängen, aber wir dürfen einladend leben. Und die ersten Christen überzeugten die Welt nicht zuerst durch Macht, sondern durch eine andere Art zu leben. Und dazu sind wir eingeladen, anders zu leben. Und wenn wir Gottes Wesen verstehen, dann ist das auch gar nicht mehr das Problem. Micha 6, Vers 8 zeigt uns einen Gott, der Beziehung sucht, der Liebe ist, der gerecht ist, der uns nachgeht, der heilig ist, der uns nicht manipuliert, sondern einlädt. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wir haben das am Anfang gehört. Er will uns ganz, unser ganzes Herz. Und er ist dabei nicht toxisch eifersüchtig, das wäre ja zerstörerisch, sondern er ist wie ein liebender Ehemann, der die Beziehung schützen will. Und er will unser Herz. Er will dein Herz. Nicht deine religiösen Rituale. Es geht ihm auch nicht letztendlich um dein Geld oder wie viel du für ihn arbeitest. Es geht nicht um Ritual und nicht um perfekt inszenierte Gottesdienste. Was bedeutet das für uns ganz praktisch? Drei Fragen können uns dabei begleiten. Einmal die Frage, höre ich auf Gottes Wort? Also nicht nur sonntags, sondern im Alltag. Zweitens, liebe ich praktisch? Nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret. Und drittens, gehe ich demütig mit Gott? Oder will ich mein eigener Herr sein? Christlicher Glaube verbindet persönliche Frömmigkeit auch mit sozialer Verantwortung. So hat das John Stott formuliert. Und biblische Gerechtigkeit entsteht aus dem Evangelium, nicht aus moralischer Selbstrettung. So hat es Tim Keller gesagt. Und Dietrich Bonhoeffer hat auch vor billiger Gnade gewarnt, aber gleichzeitig die Nachfolge betont, die aus der Begegnung mit Christus entsteht. Es ist Gottes Einladung. Vergiss den Leistungskatalog. Es ist eine Einladung, mit ihm zu gehen, ihm zu vertrauen, seine Liebe weiterzugeben und unter seiner Führung zu leben. Der Kern des Verses ist nicht Leistung, sondern Beziehung, nicht religiöse Selbsterlösung, sondern ein Leben aus Gnade. Gott sucht keine perfekten Menschen, er sucht Menschen, die sich finden lassen. Amen. Wir werden hinterher in die Gemeindegruppe eine Checkliste packen. Eine Checkliste, die man täglich durchgehen kann. Aber versteht diese Checkliste, wenn ihr sie benutzt, nicht als Leistungskatalog, sondern als eine Erinnerung daran, dass Gott sich Beziehung ganz persönlich wünscht mit dir.